Richtig, vielen Dank für die wunderbare Einleitung. Ja, auch danke für die Einladung, dass ich hier sein darf, mit euch gemeinsam Gedanken teilen kann, über Ängste sprechen kann, über Auf und Abs sprechen kann. Werden wir nachher nochmal darauf kommen. Gefühle ist ein ganz wichtiges Thema in unserer heutigen Gesellschaft. Die meisten der Leute, die hier groß geworden sind oder wie ich auch geprägt worden bin als junger Mensch, hatten Gefühle und Glauben kaum eine Rolle gehabt. Kaum eine Rolle. Früher war das so, dass wir gesagt haben, wenn du etwas fühlst oder wenn du was hast, dann solltest du das eher für dich behalten. Es war die wilhelmische Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr Wilhelm kennt. Das war mal so ein König hier oder irgendein Kaiser, der dann abdanken musste. Aber er hat uns hinterlassen, Gefühle gehören sich nicht. Wir sind diszipliniert, ne, so. Und es geht nicht darum, was du fühlst. Wir sind eine Gemeinschaft. Das war so die alte Schule der Gefühle. Ja, hast du nicht zu zeigen. Das hat sich komplett gewandelt. Kennt ihr diese Werbung? Ich darf so, wie ich leben, du darfst. Kennt ihr diese Werbung? Also das ist ein bisschen komisch gesungen, aber es ist diese Käse-Werbung. Ne? So. Und dieser Moment, als ich das gesehen habe, das glaube ich, beschreibt heute unsere Gesellschaft. Von einem Extrem, von einem Denken, du darfst nichts fühlen, du darfst nichts sagen. Es gibt eine Ordnung, an die du halten sollst. Zudem, du darfst alles sagen, du darfst alles fühlen. Und du bist sogar die Person, wie du dich fühlst. Und in dieser Herausforderung, in diesem Kontext, müssen wir überlegen, was sind eigentlich Gefühle und was sagen sie über uns? Und deswegen ist es wichtig, sich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Der erste Gedanke, den ich heute gerne mitbringe, ist, glaube nicht alles, was du fühlst, aber das ist Thema, aber fühle, was du glaubst. Der erste Gedanke vielleicht, das nächste Bild ist, vielleicht noch ein zweiter, das habe ich irgendwie, noch ein zweiter, genau. Richtig fühlen. Wie du deine Gefühle ordnest. Gefühle sind meiner Meinung nach nicht weder richtig noch falsch. Gefühle sind Hinweise dafür, wo du gerade momentan stehst, wie es dir gerade in deinem Leben geht. Man kann sich das vorstellen, wenn du Auto fährst, dann hast du ja einen Zeiger quasi, ne? Und wenn du merkst, das Auto ist bald leer, der Tank ist bald leer, du kommst bald nicht voran, dann musst du zur Tankstelle, musst du wieder auftanken. Gefühle sind Hinweise dafür, wie es dir geht. Und es gibt viele Menschen in der Bibel, die reden von vielen Gefühlen. Kennt ihr das Buch der Gefühle? Psalmen. Psalmen sind deswegen so beliebt, weil es dort um ehrliche Gefühle geht. Weil die Menschen erzählen von Auf und Ab, von Sigmund Freud, nein, lass mal das, von Siegen und Niederlagen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig zu wissen, wie geht es mir eigentlich, wo stehe ich eigentlich? Und wenn ich Gefühle habe in meinem Leben, dann muss ich die ja komplett akzeptieren. Wir haben eine Gesellschaft, in der wir eine Sache vielleicht ablehnen, die Sache des Verstandes, die Sache der Ordnung. Und die andere Seite, die Sache der Gefühle überbetonen und deswegen machen, was wir wollen. Aber die Bibel kennt so eine Teilung nicht. Die Bibel kennt den Menschen nur als ganzheitlicher Mensch. Die Bibel sagt nicht etwa, dass du deine Gefühle nicht zeigen kannst, sondern sie redet offen von Gefühlen. Sie redet aber auch sehr offen davon, dass nicht jedes Gefühl, was du hast, gut ist. Von der Kirchengeschichte heraus ist das Alte Testament ist eigentlich das Testament, wo steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, also mit Gefühl, ganzer Seele mit Gefühl und ganzem Verstand. Das ist alles drei verbunden in einem. Erst die Theologie durch die griechische Philosophie hat dazu geführt, dass man gesagt hat, wir müssen Gott im Moment mit unserem Verstand fühlen. Einer war Origenos, Plato, man sagt die Scholastik, ich habe euch jetzt ein bisschen gezeigt, dass ich auch sehr kompetent bin, von daher lassen wir das jetzt mal. Ja? Und dann die Aufklärung, das muss ich noch unbedingt sagen, die den Verstand zum obersten Maxime gemacht hat. Das führte dazu, dass man das Alte Testament, dass Gott sagt, ganzheitlich, alles was du fühlst, alles was du denkst, folge mir ganzheitlich nach. Das hört sich jetzt so ein bisschen so palabermäßig an, aber ich muss ganz ehrlicherweise sagen, es gibt Kirchen, die sind mehr verstandesmäßig unterwegs. Und es gibt Kirchen, die sind eher mehr gefühlsmäßig unterwegs. Ich bin zum Beispiel in einer Kirche aufgewachsen, die war eher verstandesmäßig, also wilhelmisch. Ne? Also Wilhelm hat wahrscheinlich die Kirche gegründet, so alt war die wahrscheinlich. Ja. Das heißt, wenn du jemand hingegangen bist, zu jemandem hast gefragt, hey, ich habe Interesse an dir, wie geht's dir, wie fühlst du dich? Was haben die geantwortet? Gut im Herrn. Okay, was heißt das jetzt? Vor allem, wenn das der vierte, fünfte, sechste, siebte sagt, gut im Herrn. Irgendwann sagst du auch, ja, gut im Herrn geht's mir. Also das würde ich gar nicht persönlich erzählen. Wozu führte das? Dass Menschen in der Kirche das Persönliche nicht mehr geteilt haben. dass sie ein Agentenleben geführt haben außerhalb der Kirche, haben sie sich halt vielleicht persönlich geoffenbart oder gezeigt. Aber in der Kirche gab es keine Konflikte, meine lieben Brüder. Wir haben doch alle, Schwestern auch heutzutage, Vorsicht Paulus Birker, wirst du vertan, verklagt. Nein, Brüder und Schwestern, wir haben uns doch alle lieb. Es gibt keine Konflikte in der Kirche, es gibt keine Konflikte in der Gemeinde. Und deswegen gab es diese fromme Soße, die haben wir ja erfunden. Wir kippen sie einfach über alle Beziehungen, über alle Herausforderungen. Und schon können wir unseren Mann und Frau Gottes spielen in der Kirche, aber wir sind eigentlich innerlich komplett unreif. Und so bin ich in einer Kirche aufgewachsen, die wirklich sehr oberflächlich war, die dazu geführt hat, dass du isoliert bist, die dazu geführt hat, dass du ein Doppelleben gespielt hast, weil du nicht ehrlich sein konntest, weil du nicht deine Gefühle gezeigt hast, wie es David gemacht hat. Angst, das Gesicht zu verlieren, oder Angst, dass du nicht mehr mithalten kannst mit den Frommen und mit den Leuten, die Jesus ja und Gott ja so richtig krass folgen und du bist überhaupt nicht dabei. Es kann dazu führen, dass echte Gemeinschaft nicht möglich ist, weil man nicht mehr ehrlich zueinander ist, weil man nicht mehr die Gefühle mitteilt, weil man nicht authentisch ist und dass man nicht mehr zuhört, wie es einem wirklich geht. Und ich finde das so schön, im Psalm 13, schaut euch bitte diesen Psalm an, das ist dieser Warum-Psalm, wo ein Mann Gottes Gott einfach anklagt und sagt, warum lässt du das zu? Und dieser Psalm endet mit keiner Antwort. Und so ist auch manchmal unser Leben, völlig frustriert, völlig am Boden und du weißt nicht, was du sagen sollst. Und das ist die authentische Beziehung, die Gott eigentlich in der Bibel mag. Deswegen sagt Gott, schüttet euer Herz aus vor mir, Gott ist euer Zuflucht. Wo ich euch herausfordern möchte, ist, es ist wichtig, Gefühle zuzulassen. Es ist wichtig, Gefühle zu umarmen. Wir hatten es gehört gehabt, Jesus Christus selber hatte Gefühle gehabt. Er hat geweint über Jerusalem. Er war betrübt bis an den Tod. Und er schrie am Kreuz. Heute haben wir auch das Thema, dass er mal zu seinen Jüngern gesagt hat, ich habe mich gefreut, mit euch jetzt zusammen Abendmahl zu feiern, sagt Jesus Christus, der auch Gefühle gezeigt hat, der Angst hatte im Garten Eden. Nein, das war nicht Jesus, das war Garten Gethsemane, Entschuldigung. Deswegen möchte ich euch ermutigen, eure Beziehung, die ihr zu Gott habt, oft öffentlich zu leben, auch in der Gemeinde ganz ehrlich und ganz echt zu sein. Und unser Glaubensleben, unser Leben mit Gott ist wieder Achterbahn. Also ich habe Kinder, drei Kinder. Und wenn man mit drei Kindern unterwegs ist, kommt immer auf verrückte Gedanken, sodass du Höhepunkte in deinem Leben viel besser erleben kannst, als du sie vorher erlebt hast. Die sagen, wir müssen gemeinsam, Gott segne dich, Bruder. Ich finde es cool. Wir müssen gemeinsam auf die Achterbahn. Also wir werden auf dem Freizeitpark und dann sagen die, wir müssen auf die Achterbahn. Da denke ich, oh meine Güte, du warst ja früher als Jugendlicher nicht da drauf, jetzt musst du auf diese Achterbahn draufgehen. Und dann denke ich mir immer, ich kann ja nicht als Vater, als der große Vater jetzt sagen, hey, ich traue mich nicht. Hey, kein Problem. Ja? Ich traue mich nicht. Alles in Ordnung. Ich traue mich nicht. Und dann fährst du und dann irgendwann denkst du dir, oh, ich muss mithalten. Und dann eigentlich musst du auch so tun, als wärst du mutig, aber du hast natürlich Angst. Frau Bus. Ne? Und dann bist du mit den Kindern und das Einzige, was mir bleibt, ist, wenn ich auf dieser Achterbahn bin, ich sag mir das jedes Mal, wenn ich auf dieser Achterbahn bin, jetzt waren wir gerade in Spanien, auf diesem höchsten Ferrari-Park-Ding, da bist du ganz oben, denkst du ja, das Einzige, was ich denke, ich gehe einfach hier in diese Achterbahn und denke mir, das ist schon alles gut konstruiert. Da wird nichts passieren, du musst nur den Mut haben, dich da einmal festzumachen und dann kannst du fahren, dir wird nichts mehr passieren. Und das ist immer meine Hoffnung. Weshalb ich so tue, also ich sage, komm, geh mal zur nächsten Achterbahn, ja? Und dann fährst du in diese Achterbahn, es geht auf und ab und am Ende merkst du, preis den Herrn, sagst du, manchmal habe ich auch Leidenspsalmen gesungen. Oh Herr, vergib mir, dass ich hierher gekommen bin, ja? Auf jeden Fall, ich bin auch immer wieder heil zurückgekommen. Und wir hatten danach immer viel Freude gehabt. Und ich möchte euch sagen, dass diese Achterbahngefühle auch in unserem Leben stattfinden. Das Leben ist nicht leicht. Als junger Mensch denkst du, ich werde die Welt aus den Fugen reißen. Die Welt ist für mich geschaffen worden und ich bin zufälligerweise da, um sie zu retten. Irgendwann merkst du, nein, so einfach ist das nicht. Und du kriegst Herausforderungen im Leben. Und genauso ist es wieder, im Leben. Es gibt Höhen und Tiefen, weißt du? Und der Punkt ist, wenn du deinem Konstrukteur glaubst, dass es einen gibt, der einen Plan hat, dass es einen gibt, der für Sicherheit sorgt, dass es einen gibt, der seine Hand über dein Leben hält, dann kannst du die Tiefen und die Höhen des Lebens auch trotzdem leben. Und das ist der Punkt. Was uns hält, ist nicht unser Heldentum, sondern es ist Gott, der einen Plan für mein Leben hat. Deswegen möchte ich euch ermutigen, Gefühle Gott gegenüber wirklich auszudrücken in den Höhen und den Tiefen. Gott hat gesagt, dass er in den Höhen und den Tiefen, vielleicht noch Bibel, ich frage mal Bibelstellen ab. Wisst ihr, wo Gott wohnt? Wo Gott wohnt? Wo wohnt Gott? Wie? Im Herzen, das muss ich mal überlegen. Im Herzen der Menschen? Ja, in der Nähe, ja? Amen, Bruder, einmal Applaus hier, immer. So, aber lass uns diesen Text nochmal nehmen. Mach dir das einmal. Ich kann doch mal danken, aber hör mal. Ist doch gut, oder? Aber lass uns diesen Text nochmal auseinandernehmen. Ja? Er wohnt bei denen, die gebrochenen Herzen und zerbrochenen Geistes sind. Steht in diesem Text. Was steht davor? Wisst ihr das, was davor steht? Genau, Gott wohnt im Himmel. Der wohnt in den Höhepunkten. Der ist dort, wo der Himmel ist. Ja, so bei wir waren ja ganz knapp davor mit denen, mit dem Achterbahn. Da ist der Herr. Was nähern, ja. Aber er ist auch bei den Menschen, die tief gebrochen sind, zerbrochen sind. Er ist überall, wo wir auf dieser Welt sind. Weil Gott ein Gott ist der Höhen und Tiefen unseres Lebens. Das dürfen wir annehmen. Glaube nicht der Stimme, die dir sagt, Gott ist gut, aber nicht zu dir. Glaube nicht der Stimme, die sagt, Gefühle sind gefährlich. Glaube nicht, dass du nur beten sollst, wenn du stark bist. Du kannst beten, wenn du schwach bist. Du kannst zu Gott kommen und dein Herz aushöhlen. Deswegen ermutige ich, möchte ich herausfordern, Gott wirklich zu vertrauen, Gefühle anzunehmen, Gefühle zu teilen und zu verstehen, er ist derjenige, der dir hilft. Aber es gibt noch eine zweite Seite, vielleicht machen wir noch eine weiter, wie man richtig mit Gefühlen umgeht. Das habe ich jetzt wieder, den Vers habe ich ja, den muss ich auch irgendwann mal. Der zweite Gedanke, und das ist mir wichtiger denn je, ist, richtig zu glauben. Also das eine ist das richtige Fühlen, aber richtig zu glauben bedeutet, dass nicht jedes Gefühl, was ich habe, nicht das, was ich fühle, nicht die Emotionen, meine absolute Perspektive sind. Die Bibel ist Gottes Wort. Die Bibel ist so eine Art, das, was Gott uns gegeben hat, eine Art, viele Menschen, die Bibel habe ich viele Jahre als Regelbuch gelesen, dank dem Herrn, wir haben jetzt hier diese ganzen Apps, ne? Man könnte sagen, Bibel ist eine App, ja, eine Lebens-App. Ja? Die Bibel ist ein Buch, das uns Gott gegeben hat, um uns zu sagen, wie das Leben funktioniert. Und in der Bibel steht, dass die Gedanken Gottes höher sind als unsere Gedanken und seine Wege höher sind als unsere Wege. Was ich damit sagen möchte, ist, dass die Bibel kein Buch ist, worin wir unsere Gefühle überordnen können. Wenn die Bibel Aussagen klar macht, dann steht das für unser Leben, ob ich das fühle oder nicht fühle. Und gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wo wir mit über unsere Gefühle Gott spielen, ist es entscheidend, dass wir sagen, wir stellen die Gefühle unter dem Wort Gottes. Und es gibt viele Bibelverse in der Bibel, wo ich sage, hey, ich verstehe dich Gott nicht, aber es steht geschrieben. Und ich kann nicht sagen, weil ich das nicht fühle, weil ich das nicht richtig finde, Gott, dann kann ich nicht sagen, dann lebe ich halt anders. Das ist das große Problem, was wir haben, dass wir die Bibel selber schreiben, selber interpretieren und uns nicht mehr unter der Bibel stellen. Es geht nicht darum, dass ich zu allem Ja und Amen sage. Unsere Kinder sagen nicht Ja zu allem Ja und Amen, was wir tun, was wir sagen. Und es gibt auch eine Bibelstelle, wo Gott sagt, Johannes sagt, glaube ich, der Macher Petrus, tu es, du wirst es hernach verstehen. Als er ihn die Füße waschen wollte, sagt Petrus, nee, ich will das nicht, tu es, du wirst es hernach verstehen. Und es wird viele Punkte geben, auch in meinem Leben, auch in deinem Leben, wo wir merken erst später, wir haben das später erst verstanden, was Gott mit der Bibel gesagt hat. Und deswegen ist entscheidend immer wenn du anfängst, die Bibel zu benutzen. Ich habe jetzt gerade vor kurzem einen YouTube-Film gesehen, das fand ich total schlimm. Da hat er gesagt, die Bibel ist eigentlich im Grunde das, wie du die Bibel liest. Du kannst die Bibel auswählen, wie du willst. Und das ist nicht so. Die Bibel ist das Wort Gottes und sie ist uns gegeben als Richtlinie. Sie ist uns gegeben, damit er uns zeigt, wie wir leben sollen. Wenn du keinen Konflikt mit Gott hast, wenn du keine Probleme mit der Bibel hast, stimmt manchmal mit dir nicht. Vielleicht deswegen, weil du das Gefühl hast, du bist die Bibel. Weil es gibt viele Verse, die dich absolut herausfordern werden. Und wo du sagst, Gott, soll ich das wirklich tun? Und Gott sagt, mach das. Und du sagst, ich mach's auf deinen Glauben. Auch im Persönlichen, jetzt kennt ihr die Situation, wo Petrus die ganze Nacht gefischt hat und Fische verdienen wollte. Und der hat es nicht geschafft. Die ganze Nacht den durch und sagt, kommt Jesus und sagt, komm, fahr nochmal heraus. Und dann sagt er, hey, werf nur deine Fische, deine Netze aus. Der Kontext dieser Bibelstelle ist, dass du nachts fischen musst, nicht tags fischen musst. Und Petrus sagt, ich habe die ganze Nacht gefischt. Das ist total irreal. Was willst du von mir? Seine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Er sagt, aber auf dein Wort hin mache ich das. Wo ist dieses Aber? Auf dein Wort hin mache ich das in deinem Leben, in meinem Leben. Wo hat Gott ein Vetorecht? Wo kann Gott sagen, was er denkt? Wo kann Gott sagen, hey, das ist jetzt nicht in Ordnung? Deswegen ist für mich das Entscheidende, wenn wir nicht mehr darum kämpfen, dass die Bibel Wort Gottes ist und wenn wir uns über die Bibel stellen, da werden wir nicht wirklich glücklich werden. Gottes Gedanken sind seine Gedanken. Sie sind nicht unsere Gedanken. Und es ist entscheidend, diese Gedanken zu folgen. Das Problem unserer Postmoderne ist, dass alles irgendwie richtig ist und du kannst tun und lassen, was du willst. Das sagt die Bibel nicht. Ganz klar. Und ich glaube, dass wir heute in der heutigen Zeit, liebe Geschwister, das sage ich ganz ehrlich, ist das Notwendigste, dass wir uns zum Wort Gottes stellen, dass wir uns zur Bibel stellen, dass wir uns zur Wahrheit stellen, dass wir den Mut haben, die Wahrheit auszusprechen. Weil wir in einer Gesellschaft sind, wo das, was die Bibel sagt, einen Preis kosten wird. Unsere Geschwister auf der ganzen Welt, wir haben das heute gesehen, dieses Bild in Afghanistan, die bezahlen den Preis. Wir sind es gewöhnt, keinen Preis zu bezahlen. Aber die ersten Christen waren mit Freude, mit Power, mit Energie dabei, weil sie Wort Gottes verkündigt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt mit den, wie heißt der Kirk, ne? Wie heißt der? Guter Geist? Ich wusste von dem überhaupt nichts. Ich habe gedacht, das ist ein komischer Typ, was die Presse mit dem gemacht hat. Dann habe ich mir mal seine Videos angesehen, da habe ich gemerkt, boah, der war echt, der hat einfach nur die Bibel in einen Kontext reingebracht, wo die Menschen sagen, nee, will ich nicht. Und Jesus hat da gesagt, ich bin gekommen und erzählt das Wort Gottes, sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Das steht doch in der Bibel drin. Es geht nicht darum, penetrant zu sein. Es geht nicht darum, Leute auf den Wecker zu gehen und der Besserwisser zu sein. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir Profil haben und dass wir das, was die Bibel sagt, auch daran festhalten, dass wir das leben. Ich habe aber die Bibel oft früher nur als ein Regelbuch gelesen, habe gesagt gehabt, okay, ich will das tun, was du sagst. Ja, ich weiß nicht, heute sehe ich es auch gar nicht so gut aus. Ne? Ich weiß, muss ich euch mal vielleicht erzählen. Es gibt in der Bibel, im Alten Testament, gibt es einen Vers, dass man sich die Haare an der Seite nicht abschneiden lassen kann. Ne? Sollte. Das wäre ein Gräuel. So. Das ist hier tatsächlich so. Und ich habe gedacht, als ich das gelesen habe, also wenn ich das jetzt mache, habe ich schwierige Chancen, eine Frau zu heiraten. Also, aber ich in meinem Gehorsam Gott gegenüber habe dann gesagt, okay, ich lass mir die Haare nicht schneiden, habe gleichzeitig gebetet, Herr, schenk mir eine Frau. Der hat gesagt, dann geht doch mal ordentlich zum Friseur. So, verstehst du? Man kann auch die Bibel falsch verstehen. Ja? Es geht darum, dass wir das Wort Gottes, die Botschaft der Bibel, wo klar ist, was gemeint ist, Männlein frei, Gott hat Mann und Frau geschaffen, niemand anders. Ja, dass wir uns dazu stellen und nicht, dass wir mit der Bibel um die Ecke gehen und als Besserwisser und versuchen, irgendwas zu halten, was sehr gesetzlich ist. Darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass wir die Bibel, so wie sie ist, wirklich, wirklich verstehen. Mein Umgang mit der Bibel damals war sehr moralisch. Ich habe die Bibel gelesen, um Menschen zu bekehren, zu belehren. Was bekehren ist auch nicht schlecht. Kann ich nur nicht, macht Gott. Und damals habe ich die Bibel auch gelesen, um Leute zu maßregeln. Wisst ihr warum? Weil ich die Bibel auch selber für mich so angenommen habe. Aber in der Bibel steht ganz klar, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute gemacht hat. Die Bibel ist ein Buch der Freude. Die Bibel ist ein Buch des Lebens. Die Bibel ist ein Buch der Freude. Und die Bibel wird verbunden mit Schatz, die Bibel wird verbunden mit Honig. Die Bibel ist ein Buch, das uns Leben und Freude macht. Die Bibel, wenn wir sie richtig verstehen, ist eines der glücklichsten Bücher, die es gibt. Ich finde, das beste Coaching-Buch ist die Bibel. Und die besten Coaches nehmen ganz viele Dinge aus der Bibel und verkaufen die. Und wir Christen nehmen die Bibel und lesen sie. Ne? Von daher ist es entscheidend, dass wir gucken, okay, was sagt die Bibel in meinem Leben? Wie kann sie mir Kraft geben? Wie kann ich Bibel in meinem Leben mehr kultivieren? Wie kann ich zum Beispiel, was Paulus gesagt hat, freut euch alle Zeit. Wiederum sage ich euch, freut euch. Also dieses, das sagt er ja im Gefängnis. Wisst ihr, Paulus sagt im Gefängnis, freue dich. Ne, so. Und heute gibt es ja viele Coaches, die sagen, ja, sei glücklich, auch wenn die Umstände schwierig sind. Steht schon noch nichts in der Bibel. Sollten wir nur machen. Deswegen ist es wichtig zu sagen, die Bibel ist nicht nur ein Regelbuch, die Bibel ist ein Buch der Freude, ein Buch der Kraft, ein Buch der Stärke. Ich merke das immer wieder, wenn es mir richtig schlecht geht, wenn ich schlecht gelaunt bin, dann merke ich ganz häufig, ich lese keine Bibel. Es gibt keine Energie, es gibt keine Freude. Du versuchst aus der eigenen Kraft heraus, Dinge zu verändern. Und dann wird es moralisch, dann wird es hässlich, dann wird es religiös. Bibel gibt dir Kraft. Die Bibel gibt dir Freude und sie gibt dir die Möglichkeit, das auch umzusetzen. Deswegen, Paulus sagt in Kolosser 3, lehret und ermahnt mit den Psalmen, mit Lobliedern, dass man sich gegenseitig auch von der Bibel her ermutigt. Also Bibel ist jetzt nicht nur ein Ort, wo ich sage, okay, ich unterordne mich der Bibel, sondern ich glaube, wenn wir wirklich Bibel verstehen, dann werden wir merken, das ist eine Freude, das zu tun, was Gott sagt, weil das das Leben komplett verändert. Als letzten Punkt bedeutet für mich, richtig zu leben. Ich möchte mit euch über eine Sache reden, die ich immer wieder beobachte. So ein Jammern Gott gegenüber. Du hast mir doch zugesagt, du hast mir doch verheißen, du hast mir doch versprochen. Schaue ich in mein Leben, so sehe ich davon überhaupt nichts. Und vielleicht sitzt du auch jetzt hier und sagst, ja, Paulus, ist ja wunderbar, ist ja schön, dass du sagst, hier, es ist wichtig, dass du deine Gefühle zulässt. Es ist wichtig, dass die Bibel liest und die Bibel wird dir Freude, aber mein Leben ist nicht voller Freude. Mein Leben ist freudlos. Ich habe keinen Spaß. Und wie soll ich jetzt dahin kommen? Was soll ich jetzt machen? Wie kann ich das erleben? Und es gibt eine Sache, eine Wahrheit, die dass man sagt, das ist zwei Seiten einer Medaille. Die eine ist, dass du glauben kannst, was Gott sagt. Die andere Seite ist, dass du, um das zu erleben, was Gott sagt, handeln musst. Glauben und Handeln gehören zusammen. Und deswegen gibt es eine Möglichkeit, wenn du sagst, ich kann gerade mein Gefühl nicht bestimmen, ich kann gerade mein Gefühl nicht verändern, weil ich mich alt blöd fühle, weil ich mich traurig fühle, weil ich mich depressiv fühle, ich kann mich nicht verändern, dann stimmt das nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass genauso wie Gefühle dein Verhalten prägen, prägt Verhalten deine Gefühle. Ein Professor, James Allen, der hat einmal gesagt gehabt, dass wir unsere Gefühle dadurch beeinflussen, indem wir anfangen, einfach zu handeln. Wenn du nicht handelst, dann wirst du Gott nicht erleben. Das ist die Idee von Gott. Gott hat uns gesegnet, sagt, seid fruchtbar und mehret euch, aber er hat uns auch gesagt, bebaut das, tut, was ich sage. Und ich finde es sehr spannend, diesen Vers, wenn jetzt mal in Psalm 37 geht, hier steht ja, freue dich über den Herrn und er wird dir geben die Bitten deines Herzens. Ja? So, was du dir vom Herzen wünschst, freue dich über den Herrn. So, wenn ich mir jetzt zum Beispiel wünsche, dass noch mehr passiert in meinem Leben, vielleicht in meinem Business oder vielleicht mit meinen Kindern, dass ich eine gute Beziehung habe zu meiner Frau, wie soll ich das verändern? Wie soll ich mich freuen? Gott, ich kann mich gerade momentan nicht freuen, weil meine Frau vielleicht nicht so lecker gekocht hat. Und der Heilige sagt, Geist sagt, ja, kein Wunder, du sollst ja auch kochen. Okay, wie soll ich mich freuen? Was soll ich machen? Was soll ich tun? Ich kann mich nicht freuen. Und das ist der Trugschluss. Wenn man überlegt, schaut mal, wenn wir überlegt, dann ist der Vers 4 eine Abfolge von Vers 1, Vers 2, Vers 3 und dann passiert Vers 4. Und wenn wir da reinschauen, steht zum Beispiel, entrüste dich nicht über die Menschen, die Böses tun, beneide nicht die Leute, die übel Unrecht tun. Vielleicht hast du was Unrechtes in deinem Leben erlebt und es macht dich wirklich zornig. Und es sagt ja der Psalmschreiber, ärgere dich nicht darüber. Ach, okay, wie soll ich mich nicht ärgern? Ganz einfach, indem du jetzt anfängst, ja, diesen Leuten Gott zu überlassen. Sie werden mit der Gras verdorren. Überlass sie Gott. Konzentriere dich nicht auf das Schlechte, auf das Negative, auf das, was dich ärgert. Nein, das ist nicht dein Job. Ich bin der Herr, ich richte, überlasse Gott. Aber was du tun sollst, ist Folgendes. Du aber vertraue auf den Herrn. Du kannst jetzt Gott vertrauen in der Situation. Tue Gutes als Nächstes. Tue, was gut ist. Tue, was in der Bibel steht. Tue, was ich dir gegeben habe. Bebaue das Land. Konzentriere dich auf die Kunden, auf die Leute, die ich dir gebe. Hör auf zu jammern über den oder jedes. Tue das. Verbring Zeit mit der Familie, verbring Zeit mit deinen Kindern, tue das, bleibe im Lande, das, was ich dir zugesagt habe, sei treu, ja, sei zuverlässig und treu. Und dann passiert, freue dich über den Herrn. Versteht ihr die Logik? Unser Verhalten entscheidet die Gefühle, die wir haben. Und als das mir bewusst geworden ist, habe ich gedacht, ja, das ist genau richtig. Dass Gefühle erst die Wirkung bekommen, wenn ich handle nach dem, was Gott mir gesagt hat. Handeln bewirken unsere Gefühle. Der Weg geht durchs Tun in die Gefühle. Also wenn du überhaupt nichts fühlst, wenn du Schwierigkeiten hast, dann handle trotzdem. Tu das, was Gott in deinem Leben möchte. Ob du im Business bist oder ob du in der Gemeinde bist, ob du aktiv bist, handle, weil durch das Handeln kommt Veränderung. Menschen, die glücklich sind, sind aktive Menschen. Und sie bleiben aktiv. Wenn du einem Menschen vergeben möchtest, dann sei nicht sauer auf diese Person. Geh auf diese Person zu. Ich habe einen Menschen gehabt, den konnte ich überhaupt nicht leiden. Ich mochte den nicht. Der hat mich gestört. Wisst ihr warum? Der ist einmal an mir vorbeigegangen und hat mich herabschauend angeschaut. Ich habe gesagt, was willst du? Was willst du? Wer bist du? Meinst du, du bist es? Was willst du von mir? Ich war so sauer auf diesen Typen, so sauer. Und dann habe ich irgendwann gemerkt gehabt, okay, fang mal einfach an, für diese Person zu beten. Ich habe einfach nur für diese Person gebetet, über mehrere Tage, Wochen. Und ein paar Wochen später war mir gut, beste Freund. Ich weiß nicht, wie das funktioniert hat. Aber es passiert. Und 2 Jahre später waren wir in einer WG. Und er hat bei uns das ganze Hochzeitsessen gekocht. So, diese Mission erfüllt, ne? Das heißt, wenn du handelst, wenn du das tust, was Gott sagt, dann kommen die Gefühle von alleine, dann passiert etwas. Und ihr Lieben, ich möchte euch eine Sache sagen. Ich bin offen zu euch. Ich bin Berufungscoach. Also ich zertifizierte Berufungscoach. Ich helfe Leute, in ihre Berufung reinzukommen. Und was ich immer wieder merke, ist, die Menschen kommen zu mir zum Coaching. Wisst ihr warum? Weil sie nicht handeln. Weil sie nichts tun. Ich bin 100% überzeugt, viele Coachings, jetzt schaffe ich meinen Beruf ab, viele Coachings wären überhaupt nicht notwendig, wenn die Leute sagen würden, okay, ich fühle mich zwar nicht gut, aber ich mache es einfach. Und durch das Handeln passieren Wege, passieren Möglichkeiten und Gott führt. Das ist wie so ein Schiff, kennt ihr das? Wenn der Wind weht, du fährst in deine Richtung und Gott führt dich einfach. Und deswegen ist es wichtig zu sagen, okay, ich sitze jetzt nicht nur hier und warte, dass es mir besser geht, dass ich mich besser fühle, damit ich irgendeine Arbeit in der Gemeinde oder einen Dienst in der Gemeinde mache, sondern mach einfach, setze einfach um. Das ist das, was Gott uns gegeben hat. Lebe deine Gaben, entdecke sie. Gehe trotz deiner Angst, wage Schritte. Vertraue darauf, dass Gott die Wege ebnet. Lade Menschen ein. Freu dich konkret. Gib, teile, geh mit Gott spazieren. Dann passiert das, dass du automatisch glücklich wirst. Vielleicht das Nächste, um zum Abschluss zu kommen. Noch eins, bitte. Richtig fühle, also wie gehe ich mit Gefühlen um? Der erste Gedanke ist, dass du richtig fühlst. Lass deine Gefühle zu, was in deinem Herzen ist. Stehe dazu, red mit Menschen. Der zweite Gedanke ist, glaube fest, halte dich an die Bibel. Auch wenn die Gefühle dagegen sprechen, sei bereit, dich von Gott korrigieren zu lassen. Der dritte Gedanke ist, tue, handle. Tue das Richtige, auch wenn du schwach fühlst. Vertraue dem, der stark ist. Und du wirst merken, dass die Gefühle voller Freude und voller Dankbarkeit kommen. Ich möchte am Ende der Predigt etwas erzählen. Jesus ist ja mit seinen Jüngern unterwegs gewesen. Und als er gesagt hat, hier ist das letzte Abendmahl, das ist das letzte Essen, was wir gemeinsam verbringen, hat er gesagt gehabt, ich freue mich. Und das im Angesicht seines Todes. Er wusste, was auf ihn zukam. Er wusste um die Schläge. Er wusste um die Ungerechtigkeit. Er wusste um das Leid. Er wusste um die Nägel. Er wusste um all diese Dinge, die kommen werden. Und er sagt, ich freue mich, das zu tun. Und er hat vorher mit Jesus, mit Gott im Garten Gethsemane gerungen, bitte lass diesen Kelch an mir vorbeigehen. Er wusste, dieser Kelch wird kommen. Er wusste das. Und dann steht im Hebräerbrief, dass Jesus das Kreuz mit Freude erduldet hat, mit Freude, weil er sich auf die vorliegende Freude, auf die Zeit, wenn wir mit ihm zusammen sind, so sehr freut, dass er das Leid ertragen hat. Der hat auf das geschaut, auf das Ergebnis, was passieren wird. Und deswegen ist er für uns gestorben. Weil er wusste, ich werde für eine höhere Sache, gebe ich mein Leben und wir werden eines Tages im Himmel sein. Und ich glaube, jeder Mensch, der auf diese Welt lebt, verpasst sein Leben, wenn er nicht eine Perspektive über den Tod hinaus hat. Wenn er nicht weiß, wofür er lebt. Wenn er weiß, wofür er das tut, was er tut. Wenn er keine große Mission hat in seinem Leben. Und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, jeder Mensch, der auf dieser Welt wird eine Heldenreise beginnen, wenn er weiß, welche Mission Gott für ihn persönlich hat, die über den Tod hinausgeht. Helden werden geboren, wenn sie wissen, für welchen Zweck sie auf dieser Welt sind. Helden sind bereit zu sterben, Helden sind bereit, Leid anzunehmen, Helden sind bereit, verraten, verleugnet, angespuckt zu werden. Aber da entsteht etwas Großartiges. Deswegen möchte ich euch Mut zusprechen. Ich will euch Mut zusprechen für diese großartigste Mission, die wir haben, eines Tages bei Gott zu sein. Eines Tages bei Jesus zu sein. Lasst eure Angst, lasst die ganze Sorge und geht Schritt, wie Jesus es getan hat. Denn auf euch wartet was ganz Großartiges.